Bruder Alexander hat am Ende seines Themas die Einleitung für mich schon mit übernommen. Er hat nämlich einen Satz gesagt, den ich sehr gut und passend fand. Das ist eigentlich etwas, womit wir sozusagen nahtlos übergehen können zu dem Thema zurück zur Bibel. Ich bin mal jetzt nicht ganz so fies und lasse es euch raten, welcher Satz es war. Ich sage es gleich vorab selbst. Er hat gesagt, um zu erkennen, dass ich am falschen Ort bin, muss ich erst es erkennen oder sehen und begreifen. Also jetzt in meinen eigenen Worten, dass ich umkehren muss oder dass ich wieder woanders hin muss, dass ich an der falschen Stelle bin. Und der springende Punkt ist, woran erkenne ich eigentlich, dass ich vielleicht an der falschen Stelle bin, dass ich überhaupt umkehren muss, dass ich einen Wendepunkt in meinem Leben brauche, dass ich etwas verändern muss in meinem Leben, dass ich Veränderung brauche. Und das ist das Wort Gottes, das uns dieses aufdeckt und uns zeigt. Ich habe, als wir die Verteilung der Themen hatten, weil war es für mich eigentlich schon relativ schnell der Wunsch, dass ich dieses Thema machen möchte, weil ich es mit einer Geschichte aus der Bibel verbinde. Eine Geschichte, die mich sehr imponiert und die finde, die sehr zugeschnitten ist für junge Menschen. Es ist eine Geschichte von einem König, die wollen wir gemeinsam lesen. Aber ich möchte, bevor wir uns zu dem König wenden, König Josia, möchte ich einfach eine kleine Übersicht machen. Zum einen die Vorstellung die letzten Könige. Also Saul war nicht einer der letzten Könige, damit habe ich einfach nur den ersten König gesetzt, dass ihr so eine kleine Übersicht der Zeitspanne habt. Saul hat circa 1051 vor Christus als König seine Herrschaft begonnen. Und dann fängt es eigentlich an. Hiskia ist, denke ich mal, auch den meisten Begriff. Ein sehr bedeutender König, der in einer Zeit der Verwirrung nochmal geschafft hat, eine Reformation im Volk Juda zu erreichen. Und dann kommt eine ganz dunkle Zeit bei dem Volk, dass sein Sohn Manasse gräulichste Taten gemacht hat. Da möchte ich später mit euch ein paar Verse lesen, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Ich möchte das euch ein bisschen mitgeben, damit ihr versteht, in welcher Situation Josia König wird. Also Manasse war ein ganz schrecklicher König, der sich ganz bewusst mit seinen Taten gegen Gott gerichtet hat. Bewusst gegen Gott. Und dann kam der König Amon und der wurde nach 2 Jahren er war seine Königsherrschaft beendet und dann kam der König, mit dem wir uns heute kurz oder ein bisschen mehr oder weniger beschäftigen wollen, Josia, der dann ein ganz besonderes Leben geführt hat, aus dem wir viel auch entnehmen dürfen. Das ist mein Wunsch, dass ihr heute einfach so ein bisschen ein Beispiel bekommt aus dem Leben von Josia für euer persönliches Leben. Und anschließend kam dann so nach und nach der Verfall des kompletten Volkes Israel. Das Reich Juda hat länger überdauert als das Reich Israel. Und auch nach diesen Königen, das waren nur noch kurze Herrscherzeiten, ist dann eigentlich das Volk Israel sozusagen komplett von der Karte verschwunden für viele Jahre. Und in dieser letzten Zeit ist Josia noch einmal König geworden. Es war eine sehr schwierige Zeit, wie ich schon gesagt habe. Und ich möchte nur vielleicht ganz kurz, um zu verdeutlichen, was König Manasse gemacht hat, also kurze Zeit, bevor er König wurde. Und da möchte ich euch bitten, ihr könnt die Bibel aufschlagen, 2. Könige, in Kapitel 21. Ich habe es dann einfach, ihr müsst danach nur noch ein Kapitel weiterblättern. Dann sind wir schon da, was ich heute mit euch lesen möchte. Aber zuerst möchte ich aus 2. Könige, Kapitel 21, ein paar Verse lesen. Also Hiskia hat ein paar Reformen durchgeführt, das habe ich vorhin schon gesagt. Und anschließend kam sein Sohn, der gottlos war. Und das lesen wir in Vers 1 bis 3, Vers 6 und Vers 9 möchte ich lesen. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzibah. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, und baute wieder die Höhen, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, richtete dem Baal Altäre auf und machte ein Aschera-Bild, wie Ahab, der König Israels, getan hatte, und betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Vers 6. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen, hielt Wahrsager und Zeichendeuter und tat vieles, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Vers 9. Aber sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, sodass sie Ärger taten als die Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel ausgerottet hatte. Also ich denke, ihr seid alle in der Bibel bewandt und ihr kennt euch aus und ihr habt relativ schnell erkannt, dass Manasse ganz schön viele Dinge getan hat, die Gott ein Gräuel sind, die Gott aufs Tiefste verabscheut, und er hat es ganz bewusst getan. Er tat es, um den Herrn zu erzürnen. Und was noch viel schlimmer war, ein König hat eine sehr, sehr große Macht über sein Volk, in der Form, dass er eine Vorbildfunktion ist. Und er hat das ganze Volk mit in dieses Verderben hineingezogen. Das heißt hier nicht umsonst, Manasse verführte sie. Das heißt, das ganze Volk Israel, es ist diesem Einfluss von Manasse gefolgt und hat diesen ganzen Götzenkult mit in das eigene Leben mit einbezogen. In den Häusern wurden Götzen aufgestellt. Diese Götzen wurden angebetet und Gott wurde komplett in dieser Zeit vergessen. Das werden wir gleich auch sehen, wie eigentlich traurig diese Zeit war, wie dunkel diese Zeit war, wenn wir uns mit dem nächsten Kapitel, mit Könige Kapitel 22 befassen. Und da möchte ich jetzt hin. Ich möchte mit euch dieses Kapitel lesen. Ich habe überlegt, ob wir es vielleicht reihum lesen, aber ich denke, das ist ein bisschen schwierig wegen dem Mikro, deswegen lese ich es dann am Stück. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedidia, eine Tochter Adjas von Bozak. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König Schaffan, den Sohn Asaliels, des Sohnes Meschulams, den Schreiber in das Haus des Herrn und sagte: Geh hinauf zu dem Hohepriester Hilkia, damit er alles Geld abgibt, das zum Haus des Herrn gebracht wurde, das die Türhüter gesammelt haben vom Volk, damit man es den Werkmeistern gibt, die im Haus des Herrn, bestellt sind, und sie es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Risse des Hauses ausbessern, nämlich den Zimmerleuten, Bauleuten, Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern. Doch soll man keine Rechnung von ihnen nehmen über das Geld, das in ihre Hand gegeben wird, sondern sie sollen auf Glauben handeln. Der Hohepriester Hilkia sagte zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Und Hilkia, gab das Buch Schaffan, dass er es lesen sollte. Und Schaffan, der Schreiber, kam zum König, gab ihm Bericht und sagte: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus gefunden wurde, und haben es den Werkmeister gegeben, die am Haus des Herrn bestellt sind. Auch sagte Schaffan, der Schreiber, dem König: Hilkia, der Priester, gab mir ein Buch. Und Schaffan las es dem König vor. Als der König die Worte im Gesetzbuch hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia, dem Priester, Ahikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michjams, Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs: Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda, wegen der Worte dieses Buches, das gefunden wurde. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben, um nach allem zu tun, was darin geschrieben ist. Also hier möchte ich aufhören. Ihr dürft es gerne, das Kapitel heute Abend für euch persönlich zu Ende lesen. Es ist ein sehr schönes Kapitel, das auch einen sehr schönen Inhalt hat, weil hier nochmal eine schöne Zeit für das Volk anbricht. Es gibt Reformen, weil ein ehrlicher König an die Macht gekommen ist, der nach dem Willen Gottes leben möchte. Ihr habt es gehört, dass in den ersten Versen, da heißt es, und es gibt bei allen Königen ganz, ganz wenige, die auch nur annähernd so ein Zeugnis bekommen, wie König Josia es bekommen hat. Ich möchte das wiederholen. In Vers 2, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Bei dem König Hiskia, der auch schon ein großer Reformator war, ist nicht mal ganz diese Deutlichkeit, diese Kompromisslosigkeit zu erkennen. Und wenn ihr weiterlesen werdet, ich werde es kurz in eigenen Worten erzählen, Josia sendet dann zu einer Prophetin, Prophetin Hulda, und lässt nachfragen, wie die Situation des Volkes ist. Ich fand es ganz gut, Bruder Helmut hat es heute gesagt, es gibt so ein Messer, dann kann man so seinen Zustand, oder es wäre schön, wenn man so ein Messer hätte. König Josia hatte diesen Messer. Er konnte zu dieser Propheten hinsenden und konnte sozusagen noch das Lebenszeichen oder so den Wohlgefallen, den Gott oder den fehlenden Wohlgefallen ermitteln. Und die traurige Nachricht ist, es gibt keine Hoffnung mehr für dieses Volk. Gott hat ein Urteil gesprochen. Gott hat ein Urteil über dieses gottlose Volk gesprochen und Josia, er nimmt alles, was in seiner Macht steht. Er zerstört wirklich ganz radikal den Götzendienst bis in den kleinsten Bereich. Er unternimmt alles, was in seiner Macht steht, um diesem Götzendienst entgegenzutreten. Er stellt sich, so wie Manasse ein Vorbild zum Schlechten war, geht er kompromisslos als ein Vorbild für das Gute voran. Er stellt sich vor das Volk und er fordert das Volk auf, umzukehren, bewusst umzukehren und neu anzufangen, ein neues Leben zu führen. Und in 2. Chronik, also es gibt in der Chronik und in Könige immer die Gegenüberstellung, und da gibt es minimal, entweder bei der Chronik ein bisschen mehr, was man herauslesen kann, oder bei Könige. Ich finde es ganz schön, dass in 2. Chronik, Kapitel 34, da sehen wir, dass Josia schon von Kind auf den Herrn suchte. Das steht da drin. Und er suchte den Gott der Väter. Und dann lesen wir weiter, dass er wirklich schon früh sich entschied, dem Gott der Väter zu folgen. Also das war eine bewusste Entscheidung. Ich weiß es nicht, es ist leider nicht genau berichtet, ob er eine besondere Erfahrung irgendwie erlebt hat, dass sein Suchen wirklich so ganz erfolgreich war. Aber durch sein Leben erkennen wir, dass es erfolgreich war, weil er ein ganz kompromissloses Leben mit Gott angefangen hat. Und das war nicht selbstverständlich. Er ist ein junger König gewesen. Mit 8 Jahren König zu werden. Wir haben eine ähnliche Geschichte auch schon in den Königsbüchern. Aber da wissen wir, dass der Hohepriester eigentlich den Glauben des Königs hatte. Und als der Hohepriester verstorben ist, dann ist auch der Glaube des Königs zerbrochen. Aber hier ist Josia selbst derjenige, der diesen Glauben hat und an diesem Glauben festhält, auch wenn er mit Sicherheit genauso auf Widrigkeiten und Schwierigkeiten gestoßen ist. Und Josia, er macht sich dann auf diesen Weg, er möchte diesen Weg kompromisslos gehen und das ist eine neue Hoffnung. Es ist eine Umkehr und es ist eine wiederkehrende Gottesfurcht in dem Volk Israel, die wir hier erleben dürfen. Und was noch ganz interessant ist, wir lesen, dass in dem Volk Israel wurde dann anschließend ein Passa gefeiert, wie es nie vorher und auch danach nie wieder gefeiert wurde. Das war ein ganz besonderes Fest, wo Josia dann als ganz großes Vorbild einfach vorangegangen ist und das Volk mitgenommen hat, mitgerissen hat. Aber das Interessante ist, was ist der Auslöser? Josia erlässt, eigentlich ist es eine ganz kleine Sache, er will das Haus Gottes ausbessern und er schickt Männer dahin mit dem Geld und die sollen die entsprechenden Handwerker verpflichten, um die Arbeiten dann am Haus vorzunehmen und dabei wird ein Buch gefunden. Ich würde euch gerne ganz exakt sagen, welches Buch es war. Aber das kann ich euch nicht sagen, weil es auch in der theologischen Welt nach wie vor etwas umstritten ist, ob es die komplette Tora ist, die sozusagen in dieser gottlosen Zeit abhanden gekommen ist, in Vergessenheit geraten ist. Es gibt Spekulationen, dass es ein Bund, ein Bekenntnisbund ist, den man niedergeschrieben hat, wo man sozusagen auch sich entschieden hat, Gott zu folgen. Ein Bekenntnis schreiben oder vielleicht nur einzelne Teile der Schrift. Es gibt viel Spekulation, dass es die komplette, oder Vermutung, dass es die komplette Tora war, die abhanden gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, welchen Bereich Josia vorgelesen bekommt in diesem Moment, aber es passiert, was in Jeremia Kapitel 23, Vers 29 steht, wenn das jemand aufschlagen möchte. Würde jemand vorlesen? Jeremia, Kapitel 23, Vers 29.
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?
Dankeschön. Und das passiert in diesem Moment. Josia, er hört diese Worte, und das ist wie ein Hammer, der da sich runtersenkt, und zwar mit voller Wucht. Und Josia, er erkennt die Verlorenheit des Volkes. Und das ist genau das, was jeder Mensch benötigt, jeder ohne Ausnahme. Jeder Mensch benötigt in seinem Leben, und ich hoffe, dass es bei euch, bei vielen schon passiert ist, dass ihr euch durch das Wort Gottes gesehen habt, wie ihr vor Gott steht. Und zwar als verlorener, sündiger Mensch, auf den ewige Verdammnis wartet, ohne Ausnahme. Und wir haben es heute gehört, aus diesem Grund sandte Gott seinen Sohn. Und er ließ allen Zorn und den Fluch, der für uns bestimmt war, auf seinen Sohn kommen, damit du davon entrinnen kannst. Damit du das nicht über dir ergehen lassen musst. Und Josia, ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, wie auch hier an die Wand projiziert, dass vielleicht irgendwas aus 3. Mose, Kapitel 26, vorgelesen wurde. Oder dass aus 5. Mose, Kapitel 28, ein Abschnitt vorgelesen wurde. Wir können einfach ein kleines Beispiel, wir können gerade 3. Mose nehmen. Kapitel 26, ich lese einfach mal von Vers 14 bis 17. Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun und werdet meine Satzungen verachten und eure Seele wird meine Rechte verwerfen, sodass ihr nicht alle meine Gebote tut und werdet meinen Bund brechen, so will auch ich euch Folgendes tun. Ich will euch mit Schrecken, Auszehrung und Fieber heimsuchen, sodass euch die Augen erlöschen und die Seele verschmachtet. Ihr sollt umsonst euren Samen sehen und eure Feinde sollen ihn essen. Ich will mein Angesicht gegen euch richten und ihr sollt vor euren Feinden geschlagen werden. Und die euch hassen, sollen über euch herrschen und ihr sollt fliehen, obwohl euch niemand jagt. Ich hab's einfach nur, um einen kleinen Ausschnitt, ein bisschen was zu verdeutlichen, das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Gott verheißt Segen. Aber wenn wir nicht unter den Schirm stehen, dann begeben wir uns in ein Gebiet, in dem wir schutzlos sind. Und das verheißt Gott diesem Volk. Und das Volk hat sich von Gott entfernt. Das Volk hat sich gegen Gott gerichtet. Und es ist, um bei Motto zu bleiben, Es war nicht nur in der Welt, sondern sie war die Welt. Das Volk Israel hat sich für die andere Seite entschieden. Und Josia, er leitet hier noch eine letzte Umkehr ein, die leider nur zu seinen Lebzeiten dann angehalten hat. Und er möchte diesen Segen wieder auch zurückbringen auf das Land. Wie schon gesagt, er reinigt das komplette Land vom Götzendienst. Er vernichtet alles ganz, ganz kompromisslos. Es gab ein paar Könige, die haben, ich habe es vorhin schon gesagt, zum Beispiel König Hiskia hat ja auch viel verändert. Aber fast alle Könige haben so ein paar Kleinigkeiten gelassen. Ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich wieder meine persönliche Spekulation, was gewesen wäre, wenn die Könige alle komplett bis zum Schluss ganz konsequent diesen Götzendienst beendet hätten. Ich denke, wahrscheinlich früher oder später hätte es einen ähnlichen Verlauf genommen. Aber Josia, er ging dann wirklich ganz bis aufs Äußerste und er zog durch das Land, er ließ Leute durch das Land ziehen und ließ das Land konsequent säubern. Und was mir einfach wichtig ist und was wir heutzutage mehr denn je brauchen, und das sind ein paar Eigenschaften, was das Wort bei Josia bewirkt hat, das habe ich schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesagt, aber die Welt braucht Vorbilder. Und zwar junge Menschen genauso, die als Vorbild vorangehen. Und wir sehen in der Bibel, im Neuen Testament, dass immer wieder auch gerade junge Menschen aufgefordert werden, ein Vorbild zu sein. Dass wir auch durch dieses Leben auch ein Vorbild für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt sind. Und das ist für mich eins der faszinierendsten und schönsten Dinge, dass dieser junge König, und ich wiederhole, ich bin mir sicher, er ist auf Widerstände getroffen, dass er bereit war, als Vorbild voranzugehen. Er war nicht einer, der sich dann hinten angestellt hat und irgendwie schieben wollte. Nein, er ging vorne hin und hat einen Karren gezogen. Und genau das brauchen wir. Es gibt so viele Menschen, die schieben wollen, die sich irgendwie hinten anstellen wollen, aber es gibt zu wenige, die bereit sind, auch mal vorne mal anzupacken und den Karren einfach voranzuziehen. Und er geht hier selbst voran, er stellt sich stellvertretend für das Volk und er spricht eine schöne Rede und er fordert das Volk auf, bewusst dem Götzenkult abzusagen. Dann auch das habe ich schon gesagt, das Wort Gottes, es bewirkt, hat bewirkt, dass er eine komplette Veränderung für sein Leben mit Sicherheit auch noch viel radikaler durchgezogen hat, aber auch für das ganze Volk. Er hat das ganze Land gereinigt von dem ganzen Unflat, von der Unreinheit, von dem Götzendienst. Das ist im ganzen Kapitel 23 sehr deutlich und ausführlich zu lesen. Und er führt einen wahren Gottesdienst wieder ein. Die wahre Gottesanbetung, die alleinige Gottesanbetung. Er fordert das Volk auf, den alleinig wahren Gott anzubeten, ihm allein treu zu bleiben und zu dienen. Und für diese Dinge, für diese Entschiedenheit bekommt er ein ganz besonderes Zeugnis. Und das wieder möchte ich mit euch lesen. Ihr dürft wieder nur eine Seite weiterblättern. In Kapitel 23, den 25. Vers. Kapitel 23, Vers 25. Wie er war, vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften zum Herrn bekehrte, nach dem ganzen Gesetz Moses, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Das ist ein ganz besonderes Zeugnis. Eigentlich finden wir das in dieser Form nur bei Josia. Dass er wirklich sein ganzes Leben nur auf Gott ausgerichtet hat und alles andere abgebrochen und zurückgelassen hat. Und als es die Überschrift gab, also das Thema zurück zur Bibel, da musste ich sofort an diese Geschichte denken, die, wenn ich sie lese, mir immer wieder neu zum Segen ist und ich finde auch, die gerade für junge Menschen aktueller ist denn je. Einem jungen König, der bereit war, sich zu verändern, weil Gott zu ihm gesprochen hat, der, als er das Wort Gottes hörte in dieser Kraft und Deutlichkeit, bereit war, diesem Gott zu dienen. Das Wort Gottes hat eine gewaltige Veränderung in seinem Leben und durch die Veränderung in seinem Leben eine gewaltige Veränderung in seinem Umfeld bewirkt. Und das ist eigentlich diese Kraft aus Jeremia 23, Vers 29, wenn das Wort Gottes in deinem Leben wie ein Hammer nach unten fällt und Gott dein Leben verändern möchte. Und glaubst du, dass es irgendwie nur bei Josia der Fall war, dass das Wort Gottes in deinem Leben nicht mehr wirksam sein möchte, dass Gott nicht durch seinen Geist, wenn du das Wort liest, den Hammer fallen lassen möchte? Doch, das ist es. Gott möchte genauso heute bei dir den Hammer fallen lassen. Das Wort Gottes hat dir genauso viel heutzutage und vielleicht sogar noch mehr im Jahr 2017 zu sagen. Gerade für dieses Thema in der Welt, aber nicht von der Welt. Dass du Ausrichtung bekommst, wie ich möchte, mit ein paar Punkte später noch mit Psalm 119 euch aufarbeiten und zeigen, wozu es so wichtig ist, zurück zur Bibel zu kommen. Dass wenn wir da einfach abdriften, wie das Volk Israel, die hatten, das Wort hat da überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Die haben eine radikale Reformation benötigt, zurück zum Wort. Aber es gibt eine andere Geschichte in Jeremia Kapitel 36, die möchte ich mit euch auch nicht lesen aus Zeitgründen. Aber da wird auch einem König in einer extrem gottlosen Zeit die Schrift gebracht. Und ähnlich wie hier haben sich auch Menschen die Haare gerauft, wie Josia die Kleider zerrissen über den Zustand des Volkes, weil sie den Zustand des Volkes erkannt haben. Aber der König, er nimmt die Schrift, schneidet sie klein und wirft sie ins Feuer. Und spricht seinem Volk sozusagen den Untergang zu. Ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt der Unterschied? Es ist das gleiche Wort, das Wort Gottes kommt zu einem Menschen, aber worin liegt der Unterschied, wie die Wirkung des Wortes Gottes ist? Und nur als Beispiel, ihr sitzt jetzt alle hier im Raum, ihr hört die gleichen Worte, aber sie haben bei euch eine andere Wirkung. Bei dem einen ist das gesprochene Wort, das gelesene Wort, das gehörte Wort vielleicht nach 10 Sekunden gar nicht mehr richtig abrufbar. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht nur ein Beispiel. Ich hoffe, es ist nicht so. Bei dem anderen ist es so, dass das gesprochene Wort, das gehörte, das gelesene Wort heute Abend noch durch den Kopf geht und ihr euch prüft und sagt, okay, komme ich diesen Punkten wirklich nach? Wie schaut es in meinem persönlichen, praktischen Leben aus? Warum ist die Wirkung so unterschiedlich? Zurück zur Bibel ist der erste Punkt. Aber die Frage, wie ich mich auch zur Bibel oder ob ich mich überhaupt zurück zur Bibel umwende, da gab es ganz große Unterschiede. In Matthäus Kapitel 21, Vers 42, also die Bibelstellen habe ich jetzt mal kurz an die Wand projiziert, die könnt ihr dann hier nochmal nachschauen, wenn ihr es nicht geschafft habt, aufzuschlagen. Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Für manche Menschen, oder manche Menschen haben diesen Stein verworfen und dieser Stein ist zum Eckstein geworden und für uns ist es wunderbar. Die, die daran glauben, für die, die es ein wahrer Eckstein geworden ist. Und schon im Alten Testament war es immer unterschiedlich, wie die Menschen dem Wort Gottes gegenübergetreten sind. Und auch heutzutage werdet ihr es bemerken, wenn ihr mit Kollegen sprecht, mit Schulkameraden, mit Freunden, dass das Wort Gottes oder einfach wenn ihr über den Glauben sprecht, das wird ganz unterschiedlich aufgenommen. Die Menschen, die sind sehr unterschiedlich dem Wort gegenübergestellt. Und Jesus, er wurde nicht von allen freundlich aufgenommen. Jesus, er kam und bei manchen ist er angeeckt und bei manchen, die nahmen ihn auf. In Johannes Kapitel 1, da wird es, finde ich, noch ein bisschen deutlicher, wie Johannes das beschreibt in dem ersten Kapitel, Vers 9 bis 13. Er, das Wort, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Solange ein Mensch Jesus Christus ablehnend gegenübersteht, kann nicht passieren, was hier in diesen Versen steht, und wir sahen seine Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit Gottes zu sehen, geht einher damit, dass wir Gott bereit sind, Gott anzunehmen, dass wir diese Bereitschaft haben, Gott sehen zu wollen, dass wir unser Herz öffnen, dass wir die Bereitschaft haben, auch uns von diesem Wort verändern zu lassen, dass es uns die Augen für die geistliche Welt öffnet. Und eins der größten Probleme, aber nicht nur zu der heutigen Zeit, ich glaube, Robert hat es gemerkt, dass ich zurzeit so ganz kritisch bin über diese zeitgenössischen Entwicklungen, dass ich da gerade irgendwie so ein bisschen zu überkritisch bin. Aber ich glaube, dass im Endeffekt die Probleme sind zu allen Zeiten die gleichen gewesen. Ich meine, es gab ein bisschen verstärkt die einen Probleme, dann wieder die anderen Probleme, aber im Endeffekt ist es ja, wie Salomo es immer sagt, unter der Sonne ist immer das Gleiche. Es kommt und geht und vielleicht kommt ein Phänomen stärker zur Geltung, ein anderes wieder dann weniger. Aber ein Phänomen, und das ist ein ganz großes Problem, um überhaupt, sagen wir mal, in die Gegenwart Gottes treten zu können, was uns hindert, und das ist in der heutigen Zeit genauso präsent wie zu allen Zeiten, das ist die Demut. Und ich glaube, die fehlt in der heutigen Zeit auch ganz massiv. Und da möchte ich mit euch aus Jakobus, Kapitel 4, die Bibelstelle lesen. Jakobus, Kapitel 4, Vers 7 bis 10. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Tragt Leid und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Die zweite Bibelstelle, da können wir dann eigentlich auch gleich bleiben, im Psalm 119, die sagt ein ganz ähnliches Wort. Psalm 119, Vers 67. und Vers 71. Psalm 119, Vers 67 und Vers 71. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Und Vers 71, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Ordnungen lerne. Als Josia das Wort vorgelesen bekommt, er ist König, er hat seine Leibwache, er hat Soldaten, er kann, es war jetzt zwar seine eigenen Leute, die haben ihm das Wort ja nicht als Vorwurf oder so vorgelesen, aber nichtsdestotrotz, er hätte auch einfach dieses Wort nehmen können, sagen, bring es irgendwo hin, schmeiß es wieder weg oder sonst noch was, vielleicht wie der andere König es verbrennen lassen. Aber Josia, er tut etwas, was für einen König nicht etwas ganz Besonderes ist. Er zerreißt seine Kleider. Er demütigt sich. Und er demütigt sich insofern, dass er zugibt, dass das Volk in einem verlorenen Zustand ist. Er versucht nicht, die Situation schön zu reden, sondern er erkennt, nein, wir sind verloren. Es gibt nichts schön zu reden. Das ist wahre Demut. Wenn Gott uns zeigt, dass wir Buße brauchen, dass wir, es gibt nichts zum Schönzureden, sondern es ist an der Zeit, vor Gott niederzufallen und wahre Buße zu tun. Und solange ein Mensch das nicht erkennt, dass er verloren ist vor Gott, und da gibt es nichts Schönzureden, es gibt da nichts zu diskutieren mit Gott, sondern es ist, dass wir vor Gott niederfallen und in Demut vor Gott treten, dann wird er uns erhöhen. Und das hat Josia getan. Und er bekommt von Prophetin Hulda, von Gott vermittelt, das Gericht wird sich nicht zu deinen Lebzeiten ereignen, sondern wenn du stirbst, wird dieses Gericht auf das Volk zurückkommen. Er hat im Prinzip dem Volk Zeit verschafft. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wieso hat es nicht geschafft, dass das Urteil abgewandt wurde? Wenn ihr weiterlest, dann seht ihr, das Volk verfiel in die gleichen Verhaltensmuster zurück. Und dadurch blieb der Zorn Gottes auf dem Volk. Josia, er tat echte Buße, aber das Volk tat es leider nicht mit ihm. Und so sehen wir, aber er bekommt ein einzigartiges, ein besonderes Zeugnis ausgesprochen. Und wir sehen anhand dem Volk, was die Wirkung ist, was passiert, wenn sich ein Mensch, wenn wir das aus der Sicht dieses Beispiels von Josia und dem Volk, was passiert, wenn ein Mensch sich von Gott entfernt? Ich möchte das jetzt einfach praktisch jetzt auf dein Leben beziehen. Wenn du nicht mehr das Wort Gottes liest, dass es in deinem Leben wirksam ist, dann wirst du einen Stillstand deines geistlichen Lebens erfahren. Ihr dürft gerne mit mir diskutieren, aber das ist Fakt. Und jeder von euch, der diese Phasen erlebt hat, wo ihr einfach weniger Zeit für Gott hattet, wo euer geistliches Leben zurückgestellt wurde, aus welchem Grund auch immer, das möchten vielleicht gute Dinge gewesen sein, vielleicht Prüfungszeiten oder anderes. Es hat Auswirkungen auf euer geistliches Leben gehabt. Und wenn diese Phase zu lange andauert, bin ich sicher, dass der nächste Schritt genauso eintreten wird. Es wird Sünde in euer Leben kommen. Weil ihr das Wort, wir haben es gestern gehört, es ist auch bewahrend. Es sind die Warnschilder für euer geistliches Leben und ihr habt keinen Schutz mehr, weil ihr, wie Alex es gestern gesagt hat, nicht mehr unter dem Schirm steht. Ihr werdet geistliche Finsternis erleben, wo ihr Unzufriedenheit erlebt, wo ihr merkt, dass euer geistliches Leben nicht mehr im Gleichgewicht ist. Unzufriedenheit. Und der letzte Schritt, das ist die Konsequenz aus dieser Aneinanderreihung, Das ist die Verlorenheit eurer Seele. Wenn das Wort nicht mehr in eurem Leben präsent ist, dann heißt es zurück zu Gott, zurück zur Schrift. Wozu brauchen wir die Schrift? Ich habe es gesagt, aber ich möchte das mit einem kleinen Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Alex, gilt das Angebot noch, dass ich 5 Minuten von dir abkappe? Wer würde sich als Freiwilliger melden? 2 Personen hätte ich gerne. Alle gucken so verhalten. Kommst du kurz nach vorne? Okay, Tim, ich habe eigentlich schon gestern Abend Tim gedroht, dass ich ihn heute raushole. Und dann dachte ich, das kann ich jetzt nicht machen. Aber Tim, wenn du dich freiwillig meldest. Die Aufgabe ist eigentlich relativ einfach. Ich habe einen Faden dabei und du sollst ihn auf 77,5 cm abschneiden. Okay.
Ich hoffe doch.
Ja, passt. Ich schneide auch nämlich ab. Darf ich die Schere schon haben? Schauen wir mal. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber ihr seht, es sind fast 10 cm Differenz da. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wer welche Schnur abgeschnitten hat. Okay. Es ist ein simples Beispiel, womit ich euch etwas verdeutlichen will. Das ist die Interpretation von 77,5 cm von Tim und von Miri. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe etwas genommen, was mir hilft, der Wahrheit entsprechend die Schnur abzuschneiden. Es wird irgendwann mal einen Zeitpunkt geben, es gibt sehr viele Christen, mein Cousin, mit dem habe ich früher oft diskutiert, bevor er sich bekehrt hat. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, weißt du, Eugen, ich kann es nicht glauben, dass Gott so ist, wie du ihn dir vorstellst. Weil dann kommen sehr viele Menschen in die Hölle, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott nach ganz anderen Maßstäben richten wird. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das ist eigentlich egal, was du dir vorstellen kannst, sondern es ist entscheidend, was im Wort Gottes steht. Das ist nämlich der Maßstab. Und heutzutage leben sehr viele Menschen nach ihrer persönlichen Interpretation. Und vielleicht hast du auch eine Interpretation, wie Gott sein kann. Nach welchem Maßstab er vielleicht richten wird. Aber nimm es mir nicht übel, die Interpretation ist völlig wertlos. Weil genau dafür, damit du das nicht tun musst, gab Gott uns dieses Wort. Und wir haben es heute auch von Helmut gehört, da steht ganz genau drin, was die Maßstäbe sind. Das ist ein geeichtes Maßmittel, weil es die Wahrheit ist. Das ist das Wort, das gesprochene Wort von Gott. Und es kam durch Jesus Christus in einer ganz besonderen Form. Er ist das Wort und die Wahrheit in diese Welt. Wir brauchen nicht fachzusimpeln, was ist der Maßstab, sondern der ist da, so wie ich den Meterstab hatte. Und wenn ich nach dem Maßstab Gottes leben möchte, dann muss ich das Wort Gottes lesen, kennen Und es muss mich verändern. Verändern zu dem Maßstab Gottes hin. Wozu brauche ich die Schrift? Das war der erste Punkt. Ein geeichtes Messmittel für unser geistliches Leben. Aus 2. Korinther Kapitel 3, auch das möchte ich nur mit den eigenen Worten sagen, da lesen wir, dass wir durch das Wort Gottes verändert werden in was?
In der Erneuerung unseres Sinnes.
Auch, aber zu was hin? In was sollen wir verändert werden? In das Ebenbild Jesu Christi. Wir lesen das Wort und es steht in 2. Korinther Kapitel 3, es ist ein Spiegel, durch den wir verändert werden, wenn wir das Wort lesen. Wir brauchen permanente Veränderung. Das Wort Gottes, es verändert uns. Wenn du es liest, dass es wie ein Hammer in deinem Leben wirkt. Und jetzt möchte ich nur ein paar Bibelstellen aus Psalm 119 aufgreifen. Wozu brauchst du das Wort? Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Das gilt auch für Frauen. Wenn er sich nach deinem Wort verhält. Also hier haben wir genau das, was wir gerade auch versucht, oder was ich versucht habe, bildlich zu zeigen. Wenn wir nach diesem Wort leben, dann können wir den Weg Gottes so gehen, dass Gott an uns Freude hat, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Vers 11, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Du brauchst das Wort, um vor Gott wohlgefällig zu leben, dich nach seinem Wort von seinem Wort ausrichten zu lassen. Vers 10, ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Vers 27, lass mich den Weg deiner Befehle verstehen, so will ich von deinen Wundern reden. Gott zu erkennen, dafür brauche ich die Schrift. Seine Wunder zu sehen, seine Wege zu erkennen, seine Befehle zu verstehen. Vers 66. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Einsichtig zu sein, anzuhalten, sich vom Wort Gottes verändern zu lassen, dass man nicht irgendwie uneinsichtig ist und Dinge anfängt zu leugnen, wo das Wort uns auf etwas genau hindeutet. Vers 80, lass mein Herz untadelig in deinen Ordnungen bleiben, sodass ich nicht zu Schanden werde. Dass wir vor Gott rein bleiben. Und Vers 92, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, wäre ich in meinem Elend vergangen. Ganz viele Menschen haben in Trostzeiten die Psalmen hoch und runter gelesen und haben darin unglaublichen Trost gefunden, wo viele Menschen in Situationen zerbrochen wären, wo sie menschlich keine Kraft bekommen hätten, haben Menschen im Wort Gottes Trost gefunden. Das Wort Gottes, es gibt dir Trost in Zeiten der Schwierigkeit. Und ich glaube, ich würde es euch wünschen, dass ihr euer Leben durchgeht ohne Schwierigkeiten, wobei ich weiß nicht, ob das ein guter Wunsch ist. Aber ich kann euch nur diesen Tipp geben, dass ihr dieses Wort haben werdet. Und ihr könnt es in Anspruch nehmen, in Zeiten der Not, um darin Trost zu finden. Vers 105, der bekannteste Vers in diesem Psalm. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Gott möchte durch das Wort dir den Weg weisen, ein Licht schenken. Und was wir gestern schon gehört haben, Vers 114, du bist mein Schirm und mein Schild, ich vertraue auf dein Wort. Gott, er möchte dich schützen. Ich finde es so schön, dass wir dieses Wort haben dürfen, dass es Anweisung gibt. Heute haben wir das Beispiel von Josef gehört. Bruder Helmut hat es gesagt. Und ich habe es nur nochmal aufgeschlagen, ich habe es vorhin Alex gesagt, dass Josef, er wurde von der Frau versucht und er ist dann ihr aus dem Weg gegangen. Er ist dann ganz bewusst ihr nochmal zusätzlich aus dem Weg gegangen. In der Bibel lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 22, fliehe den Lüsten der Jugend. Wenn du in Versuchung bist, das Wort sagt dir die Anweisung dafür, dann hau ab, dann lauf weg von dieser Versuchung. Du musst nicht den stark machen, dich den Versuchung stellen. Das sind einfach ganz simple Warnungen, die in dem Wort drin sind, die dir Schutz bieten für dein Glaubensleben. Ignoriere sie nicht. Das sind Warnschilder in deinem geistlichen Verkehrsleben. Und mein letzter Tipp, und ich finde, der ist mir ganz besonders wichtig geworden, lies das Wort Gottes für dich. Okay, ihr werdet jetzt ein bisschen irritiert sein, was das zu bedeuten hat. Ich glaube, dass heute ganz viele Christen die Bibel für ihren Nebensitzer in der Gemeinde lesen, für Freunde, für andere Menschen, aber nicht für sich selbst. Sie lesen das Wort und finden den und den und den darin. Oh ja, stimmt, das passt ganz gut auf den und das ist, oh ja, stimmt. Da kommt er überhaupt nicht nach. Hast du dich selbst im Wort gesehen? Als du heute Morgen das Wort gelesen hast oder auch jetzt während den Unterrichten, hast du es für dich selbst gelesen? Stellst du dich unter dieses Wort? Das ist das Prüfmittel für dein Leben, für dich, nicht für deinen Nebensitzer, deinen Freund. Jeder muss sich selbst unter dieses Wort stellen. Und ich glaube, dass heutzutage ganz viele Christen für andere lesen. Aber das bringt nichts. Lies das Wort Gottes für dich persönlich. Stell dir die Frage für diesen gelesenen Abschnitt, wie sieht es in deinem Leben aus, dass Gott dein Leben verändern kann. Dass du durch diesen Spiegel verändert wirst. Ich möchte zusammenfassen, nehmt das Leben Josias als ein Beispiel, als ein Glaubensbeispiel für euer persönliches Leben. Seid Vorbilder und seid bereit, euch vom Wort Gottes verändern zu lassen. Und die Schrift brauchen wir, damit wir, Punkt 1, erkennen, dass wir ewig verloren sind, wenn wir keine echte Wiedergeburt erlebt haben. Das gilt für jeden Menschen. Das möchte uns das Wort Gottes aufdecken und zeigen. Die Schrift brauchen wir, damit wir im geistlichen Leben, wenn wir eine Wiedergeburt erlebt haben, permanent verändert werden. Durch das Wort, durch die Schrift. Die Schrift brauchen wir, damit wir den Willen Gottes erkennen können. Die Schrift brauchen wir, damit wir Ausrichtung für unser Leben bekommen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Gott segne dich. Und wenn du weg bist von der Schrift, wenn die Bibel in deinem Leben zu kurz gekommen ist, dann nimm dir heute als Vorsatz, als Wunsch zurück zur Bibel. Lasst uns beten.